haben festgestellt, dass Diebstahl kein Verbrechen darstellt, stattdessen eigentlich gefördert werden soll, weil Diebstahl erstens den Menschen unternehmungslustig macht und zweitens Eigentumsverhältnisse ausgleicht. Und die Einzigen, die in diesem Sinne bestraft werden müssen, das sind im Grunde diejenigen, die sich bestellen lassen. Nun sicherlich ist der Diebstahl und all diese anderen Verbrechen, die wir diskutiert haben, eigentlich für Dessart nicht so wichtig. Für ihn ist die sexuelle Problematik vor allem wichtig. Und damit beginnen wir gleich an. Beginnen wir jetzt. Nämlich nach dem Diebstahl kommt bei Dessart die Verfolgung der sexuellen Ausschweifung. Und er sagt, damit wird gemeint, das Verbrechen, insbesondere Prostitution, Ehebruch, Blutschande, Notzucht und Sodomie. Die scheinen die Rechte des Nächsten zu beeinträchtigen. Und in dieser Reihenfolge behandelt er auch diese Problematik. Zunächst einmal sagt er generell, dass es eigentlich gut ist, wenn die Menschen im Staat unmoralisch sind. Es ist generell ein Vorteil, dass die Menschen im Staat moralisch sein sollen und dass es dem Staat gut tut, wenn die Menschen moralisch sind. Vielmehr gut ist dem Staat gut, tut es gut, wenn die Menschen unmoralisch sind. Weil unmoralisch bedeutet energisch und unruhig. Die Moral sozusagen ist so etwas wie ein Frieden. Frieden mit den anderen und Frieden mit sich selbst. Und ein friedlicher Mensch ist ja auch wenig aktiv. Er hat nicht den Geist des Aufruhrs, er hat nicht sozusagen die innere und äußere Unruhe. Und das ist gut für die Despotie und für die Erhaltung des Status quo. In der Republik aber, das ist sozusagen der Vorteil der Republik, dass man sich ständig bewegt und entwickelt. Und dass sozusagen die republikanische Verfassung uns die Möglichkeiten gibt, den Frieden ständig zu brechen und so weiter zu entwickeln und Status quo zu verändern. Und generell bedeutet das, dass der bessere Republikaner der unmoralische Mensch ist, der immer unruhig ist und bereit ist, die geltende Moral und die geltende Ordnung zu verändern. Nach dieser Einführung beginnt das Rat mit der Analyse der einzelnen Aspekten der sexuellen Ausschweifungen und beginnt mit der Analyse der Schamhaftigkeit und kommt zunächst einmal zu dem Schluss, dass die Frauen die Scham erfunden haben, um sich nicht nackt zu zeigen. Und sie wollen sich nicht nackt zeigen, ständig, weil sie die Angst haben, nicht sehr vorteilhaft auszusehen. Weil eben nur wenige Frauen haben wirklich gute Figuren und viele haben Mangel, Mängel verschiedener Art. Und die verbergen diese Mängel durch die Kleider. Und so liegt die Scham, der Ursprung der Scham, in der Gefallsucht der Frauen. Das ist der einzige Grund für die Sitte, sich zu bekleiden. Dadurch verdecken die Frauen ihre Mängel und ihren Körper und erzeugen bei den Männern zusätzliche Geilheit. Ich weiß nicht, ich habe das französische Original nicht gesehen, ob es merkwürdiger wurde. Wer auch immer. Und er sagt, dass das besser wäre, die Frauen ständig nackt zu zeigen, Und das war tatsächlich, das war noch der Vorschlag, den Likud und Solon gemacht haben, noch in der Antike. Weil wenn man viel, also die Männer, wenn sie Frauen oft, es gab ständig nackt sehen, dann lässt das Begehren nach. Und das ist eigentlich gut für die Gesellschaft. Nun, das ist mehr oder weniger verwirklicht in unserer Kultur. Nicht nur auf den Stränden, sondern generell sieht man im Fernsehen, vor allem in den kommerziellen Programmen, da sieht man im Grunde nichts anderes. Und wahrscheinlich stimmt es auch, dass infolge dessen eigentlich der sexuelle Trieb nachlässt. Übrigens, das war auch eine Einsicht von Freud. Ich glaube, in einem anderen Kontext habe ich das erzählt, dass der Freud in seinen späteren Schriften, also 20er, 30er Jahre, hat darüber nachgedacht, warum die Kriege und Revolutionen überhaupt stattfinden, aus der psychoanalytischen Perspektive heraus, und hat das erklärt durch den Druck des Triebes, des sexuellen Triebes, der in die Gesellschaft und durch die Gesellschaft frustriert wird. Sozusagen, ja, die Gesellschaft war für Freud ein System der Verbote, wie auch für Dessart, ja, ein System der Verbote, die Realisierung des sexuellen Triebes unmöglich machen. Und hat gesagt, dass die Kultur ist ja deswegen so hierarchisch aufgebildet und so repressiv, weil sie sozusagen den Sexualtrieb ihrer Bewohner nicht im egalitären Sinne behandelt. Denn die kleine Minderheit der Intellektuellen und der Kulturmenschen ist ja fähig, diesen Trieb zu sublimieren. Und durch die Darstellungen der Sexualität und durch die Anspielungen der Sexualität und Arbeit mit der Sexualität innerhalb der Kultur, der sublimierten Kultur, durch diesen Trieb so zu lenken, dass dieser Trieb nicht keinen richtigen Druck erzeugt. Die niederen Klassen, die keine Kultur haben, können das nicht. Und das bedeutet, dass die niederen Klassen ständig revoltieren werden, ständig Krieg und Revolution anzetteln werden, um ihren, dem Druck der Sexualität sozusagen einen Weg zu bahnen durch die gesellschaftlichen Konventionen. Und sozusagen diese kulturelle Schicht, die sublimiert. Und deswegen sozusagen mit dem Status quo eigentlich einverstanden ist, zu vernichten. Und dieser Gedankengang wurde auch wesentlich radikalisiert durch Marcuse dann später und sein Buch Eros and Civilization. Und das war nichts anderes als Programm der sexuellen Revolution der 60er, 70er Jahre. Und wenn man weiter, ich mache das noch ein paar Mal darauf aufmerksam, wenn Dessart sein Programm dann weiterentwickelt, das ließ sich so ungefähr wie das Programm der sexuellen Befreiung der 60er Jahre. Und die Voraussetzung war auch bei dieser sexuellen Revolution, also bei der Ideologie der sexuellen Revolution, dass man die Kultur als solche, als repressives System der Sublimation abschaffen soll, weil die niederen Klassen sozusagen davon nicht profitieren. Nun, ich habe das Gefühl, dass die Entwicklung in eine andere Richtung gegangen ist. Das heißt, nicht im Sinne der Abschaffung der hohen Kultur, sondern im Sinne der Schaffung einer Massenkultur, die in einer Form, die für Freud noch nicht bekannt war, die überhaupt für noch nicht bekannt war, tatsächlich keinen anderen Auftrag hat, gesellschaftlichen Auftrag hat, als die Sexualität zu kanalisieren, zu inszenieren und auf diese Weise zu entschärfen. Wenn man die Massenkultur beobachtet, dann ist das Sexualität im Grunde das einzige Thema. Auf der einen Seite kann man sagen, das ist das einzige Thema, weil das ist ein Thema, das, sagen wir, transkulturell ist. Und eben die Massenkultur die Möglichkeit gibt, sich schnell zu verbreiten durch alle Grenzen hindurch. Weil eben die Sexualität als etwas zumindest gedacht wird, was in allen Kulturen sozusagen gleiche Geltung hat und gleich verständlich ist. Allerdings auf der anderen Seite gerade diese schnelle Verbreitung und fast ausschließliche Thematisierung der Sexualität in der Massenkultur ist nichts anderes als eine sozusagen antirevolutionäre, wenn man will, antirevolutionäre Maßnahme, die eben in einer früher völlig undenkbar ungeahnten Ausmaß die sexuelle Energie entschärft. Nun geht das Saat nicht in diese Richtung, weil er andere Kulturen als die Popkultur noch nicht kennt, genauso wie Frauen, sondern erfordert im Grunde die sexuelle Befreiung und übergeht dann zur Problematik der Prostitution und sagt, dass im Grunde, das ist der einzige Mittel, Prostitution zu bekämpfen, ist, große Häuser zu schaffen für die befriedigenden Betriebe und alle Frauen dazu zwingen, und zwar durch die staatlichen Maßnahmen, in diese Häuser zu gehen und alle Männer zu befriedigen. Und das ist ja der Hauptpunkt im Grunde dieser ganzen Abhandlung. Nämlich erfordert, dass in allen Städten solche Orte eingerichtet werden sollen, die für alle Männer gleichermaßen zugänglich sind und die alle Frauen auch, wie gesagt, sich zur Verfügung stellen sollen für den sexuellen Genuss der Männer. Und fordert eben, dass die Frauen dazu direkt und staatlich gezwungen werden. Er meint nämlich, dass im Grunde die Natur die Männer so geschaffen hat, dass sie im Grunde sie mit jeder Frau schlafen können und jede Frau begehren können. Bedeutet es, gemäß der Natur zu leben, dass alle Frauen auch verfügbar sind und dass die Funktion des Staates eben darin besteht, diese Verfügbarkeit der Frauen zu gewährleisten, wobei der direkte Zwang nicht nur geboten, sondern praktisch unerlässlich ist. Und es gibt so eine Passage, die nicht interessant ist, aus geschichtlicher Perspektive. Man sage nicht, ich widerspreche mir hier, da ich weiter oben behauptet habe, wir hätten kein Recht, eine Frau an uns zu binden. Ich werde noch darüber weitersprechen. Und jetzt höre ich diesen Grundsatz wieder auf, wenn ich sagte, wir hätten das Recht, sie zu zwingen. Ich wiederhole, dass es sich hier nur um sinnlichen Genuss, nicht um Eigentum handelt. Ich habe keinen Eigentumsanspruch auf die Quelle, die an meinem Wege liegt. Aber ich habe bestimmt das Recht, mir durch sie einen Genuss zu verschaffen. Ich habe das Recht, ihr klares Wasser zu benutzen, das sie gegen meinen Durst bereithält. Ebenso habe ich keinen rechtlichen Eigentumsanspruch auf diese oder jene Frau, aber ich habe unbestreitbar das Recht, mir durch sie einen Genuss zu verschaffen. Ich habe das Recht, sie zur Unterwerfung zu zwingen, wenn sie mir diesen Genuss aus irgendeinem Grunde verweigern. Und diese Theorie und vor allem diese Metapher klares Wasser erinnert mich an eine Dame, und diese Dame war Alexander Kollontai, sie ist zum Teil auch in der historischen Übersetzung zu lesen. Das war die Frauenbeauftragte der ersten bolschewistischen Regierung in Russland nach der Revolution und hat sozusagen die Frauen, die Programm der Frauen-Emanzipation entworfen. Und es gab so eine berühmte Rede von ihr, die dann mehrmals zitiert wurde, heißt Kollontai, zitiert wurde. Das ist sogenannte Glas-Wasser-Theorie. Und diese Glas-Wasser-Theorie besagte nichts anderes, als für eine Frau sozusagen sich zu versagen, einem sie begehrenden, ist genauso wie einem durstigen Menschen sozusagen ein Glas Wasser vorenthalten zu wollen. Ist eigentlich sehr unanständig, im Grunde absolut unanständig. Nun war sie Vorkämpferin für die Frauen-Emanzipation vor allem. Und was hier eben interessant ist, ist dieser Zusammenhang zwischen Frauen-Emanzipation auf der einen Seite und Zwang zur Sexualität, zur Befriedigung der Männer auf der anderen Seite. Das heißt, die radikale Vergesellschaftung der Frauen als nächste Stufe des Republikanismus. Eine Theorie, die überhaupt nicht neu ist, die kann man schon bei Plato finden, in seiner Utopie, die kann man bei Fourier finden, bei vielen anderen Unterfließen, da kann man bei Campanella finden, in seinen früheren utopischen Schriften, noch aus der Zeit der Renaissance. Und die gleiche Figur kann man auch bei den Anti-Utopien finden, zum Beispiel bei Orwell und vielen anderen. Das heißt, die allgemeine Verfügbarkeit aller Frauen wird hier gesehen als endgültige Stufe einer gesellschaftlichen Befreiung. Das heißt Befreiung von was ja eigentlich? Was wird dabei befreit? Das ist interessant. Das ist interessant. Letztendlich und je weiter man diesen Text liest, desto mehr merkt man das. Es ist die Befreiung als aufklärerische Befreiung, als platonische Befreiung, als Befreiung in der Renaissance, aber auch als sozialistische und kommunistische Befreiung, wird vor allem verstanden als die Befreiung letztendlich von der eigenen Individualität. Das heißt, das ist die Befreiung von aus den Schranken, Ausbruch aus den Schranken der eigenen Individualität. Die Individualität und Individuierung als solche wird verstanden als letztendlich die Quelle jeder Unterdrückung. Das wird noch weiter radikaler ausgesprochen, aber jetzt könnte ich sich auf diese Figur an. Das heißt, wenn ich mich frage, warum bin ich unglücklich? Warum bin ich unterdrückt? Die Antwort ist, weil ich ein Individuum bin. Das heißt, weil ich getrennt bin durch gewisse Grenzen, Schranken, Verbote und so weiter von der Außenwelt. Ja, ich bin etwas Besonderes, ich bin sozusagen aus dem Ganzen ausgeschlossen, aus dem Ganzen rausgeschnitten. Ich bin ein Fragment, das ins Ganze nicht mehr passt. Ich bekomme diese Autonomie, ich bekomme diese Unabhängigkeit, aber diese Unabhängigkeit ist für mich ein Verhängnis. Weil die Befreiung, die Freiheit ist nichts anderes, als sich mit dem Ganzen zu vereinen. Und zwar nicht mit einer bestimmten Frau zu vereinen, sondern mit dem Ganzen zu vereinen. Das heißt, die Bereitschaft und die Fähigkeit, sozusagen von allen Flüssen zu trinken. Und nicht nur aus in meiner Wohnung sozusagen, aus dem Wasser, das sozusagen aus der fließt. Überall zu gehen und sich mit allem zu vereinen. Und wenn ich mich frage, was ist ja eigentlich das, was mich individuiert, was mich ausschneidet aus dem Ganzen und diese Grenze zwischen mir und dem anderen schafft. Die traditionelle Antwort ist, es ist Gott. Gott ist derjenige, der diese Operation vollnimmt, und zwar dadurch vollnimmt, dass er mir ein moralisches Gesetz gibt. Ein moralisches Gesetz ist etwas, was mich isoliert von allen anderen, sozusagen isoliert aus der Welt. Weil alles andere fließt und handelt nicht moralisch. Ja? Ich kann sozusagen von diesem Tisch nicht nach den Gründen verlangen, warum dieser Tisch dasteht und nicht weggeht. Der Tisch sozusagen fühlt sich nicht verpflichtet, hier zu stehen. In diesem Sinne kann dieser Tisch auch überall stehen und ist im Sinne ein Teil des Ganzen, auch wenn dieser Tisch dasteht. Dieser Tisch ist kein Individuum, in dem Sinne, dem Ich-Individuum. Sondern dieser Tisch ist ein Teil des Ganzen. Ich bin aber Individuum, bin Individuum in dem Sinne, dass das Gesetz meines Handels, wo auch immer ich hingehe, Gesetz meines Handels trennt mir von der Ganzheit. Die Ganzheit geht sozusagen ihren Weg und ich gehe meinen moralischen Weg. Das ist dieser Bruch, der die Religion einführt und der den Desart aufheben will. Nun habe ich mir gesagt, es gibt keinen Gott. Dieses moralische Gesetz ist nicht etwas, was durch eine ontologische Instanz, transzendente Instanz, mir diktiert werden kann. Dann bleibt die Frage, woher kommt das ja eigentlich? Und in dem Augenblick, in dem ich diese Frage stelle, komme ich praktisch zu dieser Abhandlung. Ja, das heißt, die Frage stellen, kehrt sich völlig um. Statt mich zu fragen, wie leite ich meine Isolation vom moralischen Gesetz ab, das heißt, inwieweit ich autonom bin, inwieweit ich nicht autonom bin, wenn ich sozusagen dem moralischen Gesetz folge, kehre ich die ganze Problematik um und sage, das moralische Gesetz ist nur eine Illusion, ist eine Ideologie, ist ein Effekt einer Trennung. Zunächst einmal kommt die Trennung. Und dann wird diese Trennung als moralisches Gesetz sozusagen durch das falsche Bewusstsein in mir reflektiert. Das ist eine Illusion, die sozusagen mich dazu bringt, mit meinem Getrenntsein mich zu versöhnen. Ich bin getrennt und ich bin getrennt durch die Gesellschaft. Aber statt dagegen zu kämpfen und mich sozusagen diese Grenze zu überwinden, beginne ich meine Position, meine Isoliertheit zu akzeptieren. Und die Form, unter der ich diese Isoliertheit akzeptiere, das heißt das moralische Gesetz. Das moralische Gesetz ist sozusagen den Weg der Anpassung. Also wenn man diesen Weg der Anpassung nicht gehen will, dann fragt man sich, wo liegen diese Grenzen? Überlegen diese Verbote, wie und auf welche Weise ich effektiv, nicht so sehr dialogisch, aber effektiv, institutionell, gesellschaftlich von den anderen getrennt bin. Und wäre es nicht möglich, diese Grenze aufzuheben und zu überschreiten? Ja, da kommt sozusagen die ganz andere Problematik ins Spiel. Die Befreiung in dem Sinne ist zunächst einmal die Abschaffung der alten Ordnung, ja, zwar der monarchischen Ordnung. In dieser monarchischen, hierarchischen Ordnung habe ich nur einen gewissen Platz. Ich kann nur kommunizieren durch diese Stellung in der Gesellschaft. In der republikanischen Gesellschaft kann ich mit allen gleich kommunizieren. In diesem Sinne ist ja eine Form der Isolierung aufgehoben. Man kann sich vorstellen, und darum geht es mit den Siebstadien, nicht wahr? Das ist der sozialistische, das ist der weitere Sozialschritt. Im Sozialismus gibt es keinen privaten Besitz, oder dieser private Besitz wird durch die Diebstahlen und so weiter unsicher gemacht. In diesem Sinne fließt ja auch wiederum von einem zum anderen, ist nicht gesetzlich festgelegt. Und das bedeutet, dass auch dieser private Besitz trennt mich nicht von der anderen. Ich bin sozusagen in meinem Verhältnis zu der Summe der Güter mit einem anderen gleichgestellt und habe den gleichen Zugang zu dieser Masse der Güter wie alle anderen. Das ist der sozialistische Traum. Das ist der sozialistische Traum, allerdings verwirklicht nicht durch den sozialistischen Staat, sondern durch die Legitimierung der Diebstahls. Und das ist ja völlig richtig. Das heißt, wenn zum Beispiel, es geht nicht darum, dass der Staat das kollektive Eigentum verwaltet. Das ist ja wiederum sozusagen so eine Geschichte, die eigentlich nicht ohne jeden Eigentum unterwegs lässt, sondern dass ich durch das Zerbrechen und durch den Diebstahl einfach fähig bin, mein Stück Kuchen sozusagen jederzeit von einem gemeinsamen Kuchen abzuschneiden. Nun, wie ist es aber, ist es wirklich die Aufhebung aller Grenzen? Und das sagt nicht, weil die Frauen eben zunächst einmal für Kinder ist, weil sie aus zwei Gründen, das heißt aus Scham und Treue, sich nicht allen gleich zur Verfügung stellen. Und das bedeutet, dass es sozusagen Orte der Individualisierung in der Gesellschaft geschaffen werden, die mich von den anderen trennen. Die Unverfügbarkeit der Frauen für alle, die Individualisierung durch das Begehren, ist sozusagen der letzte Hindernis für mich sozusagen, mit dem Ganzen nicht zu vereinen. Und das ist eben der Grund dafür, dass beides abgeschafft werden kann und alle abgeschafft werden muss. Und zwar gleichzeitig, und das ist ja also der zentrale Punkt, gleichzeitig als befreiende Frau, soziale, politische und alles Mögliche und als absoluten Zwang. Das ist diese interessante Kombination zwischen Befreiung und Zwang, der typisch ist im Grunde für jede Utopie. Ich bin frei, etwas zu machen, was mir früher verboten war, aber ich bin unfrei, diese Verbot mir frei wieder aufzulegen. Ja, das ist sozusagen. Und das ist ja eigentlich die Bewegung des Denkers bei der Sache. Er sagt, die Frauen werden in unserer Gesellschaft, wie sie ist, im Grunde als privates Eigentum, behandelt. Sie sind wie Dinge behandelt, die im Besitz der Männer sind. Und das ist ungerecht. Die Frauen sind genauso freie Wesen wie die Männer. Sie haben ihre auch sexuelle Wünsche und er behauptet, sexuelle Wünsche von Frauen sind viel heftiger als von den Männern und ihre Triebe sind auch viel heftiger. Und sie haben also, müssen das Recht bekommen und gesellschaftlich garantiertes Recht, ihre Triebe und Gelüste auszuleben, ohne dass die Gesellschaft sie dabei unterdrückt oder moralisch sterilisiert. Die Frau muss sozusagen befreit werden aus einer Ketten der Familie und aus diesem nicht mehr Eigentum, darf nicht mehr Eigentum sein eines Mannes, eines bestimmten Mannes. Und spricht sehr viel über diese Befreiung der Frauen, das ist für uns einsichtig. Diese Argumentation für die Zeit war es nicht einsichtig, deswegen schreibt er viel darüber. Nun, das Problem und die ganze Geschichte beginnt sich zu wenden, wenn er auf der anderen Seite sagt, diese befreiten Frauen dürfen aber nicht zurück in den privaten Zustand. Das heißt, sind sie mal befreit, sind sie aus diesem Eigentumsverhältnis mal befreit, dürfen sie keine Scham haben, keine Treue haben und keinem Mann etwas versagen. Das ist sozusagen der Preis, den sie zahlen müssen für ihre Freiheit. Das ist auch der Preis, den die Männer zahlen müssen für ihre Freiheit. Dann, denn die Männer dürfen genauso von den Frauen missbraucht werden, in diesem Sinne, und zwanghaft, wie die Frauen von den Männern. In diesem Sinne gibt es keine Inegalität. Das heißt, die Männer müssen genauso dem Eros der Frau unterworfen sein, wie die Frau dem Eros des Mannes unterworfen sein soll. Das Einzige, was wirklich nicht gelten darf, das ist, sich zurückzuziehen, sich zu entsagen und aus freien Stücken in das abhängige Verhältnis zurückzukehren. Und wir wissen, das ist der schlimmste Terror überhaupt, gewissermaßen. Nun, sagt er auch weiter, dass gemäß der Natur, zunächst einmal sprechen wir nur über die Natur, gemäß der Natur ist der Mann, aber auch eine Frau, die von einem starken Verlangen, sexuellen Verlangen, beseelt werden, die sozusagen wirklich vom Begehren erfasst sind. Sie können dieses Begehren eigentlich nicht an die Verhältnisse und auf keine verbotenen Verhältnisse anpassen. Das heißt, das Begehren funktioniert nur da, wirklich als Begehren, wenn alles, was man in diesem Moment will, tatsächlich tatsächlich vollzogen wird. In diesem Sinne darf man nicht irgendwelchen Wünschen oder Gelüsten eine Einheit zu geben. Was auch immer passiert, und wir beschreiben das ausführlich, Vergewaltigungen der Minderjährigen oder Marter und so weiter, das muss alles in einer freien Gesellschaft bejaht werden und hingenommen werden, weil in dem Augenblick, in dem Mann oder Frau von dieser Kraft der Sexualität erfasst sind, die Stimme der Natur spricht durch sie, es ist sozusagen ein absolutes Verlangen und die gesellschaftlichen Konventionen und moralischen Gebote müssen weichen. Dabei aber, wenn diese Stimme der Natur nicht spricht, wäre es sicherlich grausam oder ungerecht, den Menschen Schlechtes zu tun sozusagen. Und in diesem Sinne dürfen diese Ausschweifungen auch nicht bestraft werden, denn wer diese Ausschweifungen folgt und vielleicht alle möglichen Verbrechen begeht, der ist im Zustand der Leidenschaft, der ist in Ekstase. Und diese Ekstase ist die Stimme der Natur. Und die Natur fordert einfach ihr Recht und da muss man beugen. Wenn man aber den Menschen dafür verurteilt, durch das Gericht oder wie auch immer, dann weder dieser Mensch noch die Richter, noch das Ganze sozusagen passiert, das sind leidenschaftlich. Der Richter ist nicht leidenschaftlich und alle anderen sind nicht leidenschaftlich, aber der Henker, der zum Beispiel dieser Urteil vollzieht, ist auch nicht leidenschaftlich. Und das bedeutet, dass die Stimme der Natur spricht nicht über diesen Menschen in diesem Augenblick. Und das bedeutet auch, dass dieses Urteil, was auch immer, wie auch immer dieses Urteil ausfällt, ist ungerecht, weil von der Natur unmittelbar nicht diktiert. Wir haben also diese Figur der Freiheit und das sozusagen legitimiert auch der Titel der nächsten Schritte, also der letzte Schritt. Wir haben eine Freiheit, die diese terroristische Schärfe hat. Sie hat diese terroristische Schärfe, weil sie keine Rückkehr erlaubt. Ja, das ist die Freiheit, die nur in einer Richtung geht. Das heißt, hat man sich befreit von der Individuierung, darf er nicht zurück, auch wenn er es will. Und zwar dieses Nicht-Dürfen wird eigentlich durch die pure Gewalt des Staates garantiert. Das ist genauso wie im Grunde der Terror der Französischen Republik, das ist wie der Terror, der rote Terror des Kommunismus, der Terror eines sozialistischen Staates, das ist wie der Terror des nationalsozialistischen Staates, das ist der Terror zur Freiheit. Es ist eine ganz eigentümliche Figur des Terrors, das sozusagen sehr oft missverstanden wird. Weil wir assoziieren Terror mit der Unterdrückung. Meistens. Und es ist nicht der Terror für die Unterdrückung, sondern es ist der Terror der Freiheit für die Freiheit. Es ist der Terror der Befreiung. Das heißt, es ist der Terror, der gegen alles gerichtet wird, was individuell begrenzt und isolierbar ist. Das heißt, sagt auch deshalb, gegen jedes Individuum im Grunde. Gegen jedes Individuum zu befreien die Kräfte, die durch die Individuierung in diesem Individuum zum Stillstand gebracht werden oder gefesselt werden. Und in diesem Sinne sagt er auch, es ist für eine Frau ungerecht und sozusagen entspricht nicht eigentlich sozusagen unserer Vorstellungen vom Guten, dass sie sozusagen diesen Preis nicht bereit ist zu zahlen für ihre Befreiung. Ist sie mal befreit, ist es für sie ungerecht, treu zu bleiben und aus freien Stücken sozusagen die Despotie wiederherstellen, der sie gerade entgehen durfte. Nur nachdem er das alles ausgeführt hat und diese Utopie der absoluten Befreiung, eine Utopie der absoluten Befreiung, die durch den Terror garantiert wird, durch die Unmöglichkeit der Rückkehr garantiert wird, entworfen hat, geht er weiter und spricht über die Einzelheiten, zum Beispiel die Problematik der Kinder. Naja, das ist ja ganz klar, schon Plato hat gesagt, dass in einer idealen Gesellschaft Kinder nicht wissen dürfen, wer ihre Eltern sind. Weil immer wenn die Kinder wissen, wer diese ihre Eltern sind, das führt das zu falschen Ehrgeiz, zum Beispiel sie werden stolz auf ihre Eltern und das ist ja nicht gut, oder zu falscher Bescheidenheit, sie sind zum Beispiel, sie schämen sich ihre Eltern, das ist auch nicht gut. Das heißt, es entsteht von Anfang an eine gewisse Innerlichkeit im Führen und Erziehen dieser Kinder. Das heißt, die Kinder müssen sowieso so erzogen werden, dass sie nie wissen können, wer ihre Eltern eigentlich sind. Und eigentlich, das war der Grund für, zunächst einmal für Plato zu fordern, dass alle Männer mit allen Frauen gleich schlafen. Schlafen dürfen, schlafen müssen. Und damit die Kinder sozusagen, damit es keine Möglichkeit für die Kinder gibt, festzustellen, wer eigentlich ihre Eltern sind. Und sobald ein Kind geboren ist, muss dann der Mutter entzogen werden und sie darf dieses Kind nicht mehr sehen. Nur wenn der Staat die absolute Vaterschaft und Mutterschaft übernimmt und das Kind von der Individuierung durch die Familie befreit, aber gleichzeitig diese Individuierung nicht zulässt, können wirklich die Kinder frei werden und sich frei jenseits der Familie frei entwickeln. Übrigens gab es einen Versuch, das so etwas wieder zu machen, in der Tat zu verwirklichen. Ich weiß nicht, Sie kennen wahrscheinlich doch Ottermühl-Kommune in Österreich. Das war eine interessante Geschichte, für die, die Sie nicht kennen. Ottermühl war so ein Künstler des Wiener Aktionismus und hat mal eine große Wohnung gemietet im Zentrum Wien. Und da er diese Wohnung nicht bezahlen konnte, hat er angefangen, bestimmte, also Wohngemeinschaft daraus zu machen und bestimmte Zimmer zu vermieten. Und es kam immer zu Spannungen zwischen den Vermietern. Und hat darüber nachgedacht, warum er sozusagen eine unangenehme Atmosphäre eigentlich leben soll, wo das der Ursprung dieser Atmosphäre ist. Und er ist zum Schluss gekommen, dass die Sexualität der Mitbewohner nicht befriedigt wird. Und dass die Voraussetzung dafür, dass er dieses Zimmer sozusagen vermietet, muss sein, dass der Mann und die Frau, die da einziehen, mit einem anderen schlafen müssen. Und zwar sozusagen nach einer gewissen Regel. Und passiert es, dann wird diese Spannung abgebaut und es herrscht ein Frieden dann in der Wohnung. Man hat versucht, das zu realisieren. Tatsächlich hat es eine Anzeige gegeben und es haben sich einige gemeldet. Und so hat sich so eine Kommune gebildet, die nach einer gewissen Regel funktioniert hat. Das heißt, jeder musste mit jedem und jeder musste mit jedem nach einem gewissen Rhythmus, und man hat dieser Rhythmus bestellt. Also das wurde auch demokratisch vereinbart, aber sozusagen Abstände dürfen nicht so groß sein, damit sozusagen der Ausgleich stattfindet und keine Eifersucht entsteht. Sie müssen das wirklich tun. Und haben es tatsächlich getan. Und dann wurden die Kinder geboren und die Kinder wussten wirklich nicht, von welchen Eltern sie stammen. Das wurde ihnen vorgetragen, das waren die Kinder der Kommune. Und dann kamen mehr und mehr Kinder und es war irgendwie eng in der Wohnung, dazu kamen noch mehr und mehr. Und die haben dann einen Bauernhof gemietet und dort sozusagen eine Kommune aufgebaut, nicht weit von Wien. Ich war da ein paar Tage und habe mir das ganz genau angesehen und auch die Texte alle gelesen, die Bilder alle gesehen und das. Die haben sozusagen Zeitschriften gemacht und so weiter und er war so ein guter Geschäftsmann. Und sehr schnell hat diese Kommune begonnen zu florieren wirtschaftlich. Ja, sie wurden relativ schnell reich. Und da waren viele Frauen, viele Männer, ein bisschen mehr Frauen als Männer. Und es war ungefähr wie der Status beschreibt. Das heißt, das Prinzip blieb, jeder musste mit jedem schlafen. Auch nach gewisser Regel. Aber noch dazu mussten sie alle entkleiden. Für mindestens zwei, aber lieber vier Stunden pro Tag am Abend, also eine getane Arbeit. Also zunächst einmal müssen sie alle arbeiten, und zwar die Arbeit wurde zugeteilt. Und nachdem sozusagen die Arbeit getan wurde, mussten sie sich alles entkleiden, einen Raum finden und in diesem nackten Zustand rezitieren oder lesen, es wird vorgelesen und gesungen. Was auch immer, also das irgendwelche Kunst gemacht und das war oder diskutiert über die getane Arbeit und darüber, was dann später getan werden sollte und dann, wenn wenn man schlafen gehen sollte, dann guckt der Mann sozusagen in diese ja, für diese Nacht und so. Und dann ging es alles, alles hatte seine Ordnung. Und das dauerte, das war extrem effektiv. Und genauso wie das Satya beschreibt, wenn es wirklich sozusagen die zwei Raum gefunden wird und so weiter, sind alle im Grunde freudig und friedlich und so weiter. Nun, mit den Kindern aber war eben ein bisschen das Problem, weil die Kinder kannten Väter zwar nicht, aber sie kannten Mütter, und das war der große Fehler. Das war der große Fehler, weil irgendwann haben sich einige Frauen, die Kinder hatten, zusammengetan. Und wie gesagt, die Kommune war unglaublich reich. Das merkt man jetzt, ja, die Reise war eigentlich. Und es war wunderbare, auch Bildersammlungen, und er hat auch sehr viel, sehr, 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 sehr gute Kunst, ich glaube, es ist eine der besten